Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Donnerstag, dem 26. März. Schön, seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen: Überwachungskameras gegen Diebstahl in den Velostationen. Diesen Vorschlag unterbreitet die Stadtregierung heute dem Stadtrat. Die demokratischen JuristInnen Bern finden das unverhältnismäßig.
Eine Überwachung an sich löst aus unserer Sicht dieses Problem nicht und ist deshalb ungeeignet.
Und dann, am Wochenende sind kantonale Wahlen. Zu erwarten ist, dass die Wahlbeteiligung wie so oft tief ist. Dabei wäre gerade auf dieser Ebene das Wählen wichtig, sagt Politologe Marc Bühlmann.
Wahrscheinlich hat die kantonale Politik sogar noch mehr Einfluss auf unsere Lebenswirklichkeit als die nationale und die lokale Politik.
Und zu guter Letzt:
Wir sind die Spielmacherin. Wir treffen die Entscheidungen. Und wir erzählen gemeinsam die Geschichte, euch die Geschichte von Hunter White.
Wer ist dieser Hunter White? BKA-Redaktorin Sue Leuenberger hat sich für BKA On Air auf die Spur des weißen Menschenjägers gemacht. Dazu traf sie sich mit Patricia Schiokowska. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit einer Nachricht aus dem Iran. Der Iran prüft eigenen Angaben zufolge einen Vorschlag der USA, befindet sich aber nicht in Verhandlungen. Noah Piu.
Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, widerspricht Iran damit den Aussagen von US-Präsident Trump. Dieser hält an der Darstellung fest, dass sich iranische Führungskräfte in Verhandlungen mit den USA befänden. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sagte, es seien lediglich Nachrichten über befreundete Länder ausgetauscht worden. Iran stellt als Bedingung für ein Abkommen, dass der Libanon Teil davon sein muss.
Wir bleiben gleich in der Region.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt vor einer Gesundheitskrise, die sich in Echtzeit ausbreite. Das berichtet der britische Guardian. Die Situation sei bereits zuvor schwierig gewesen, doch nun entwickle sich an mehreren Orten in Südwestasien und Nordafrika eine Gesundheitskrise. Die WHO ruft dazu auf, alle Kampfhandlungen einzustellen und Spitäler als sichere Zufluchtsorte zu behandeln.
Ein US-Gericht hat die Konzerne Meta und Google zu Entschädigungen in Millionenhöhe verurteilt.
Die Plattformen Instagram und YouTube machen süchtig und schaden der psychischen Gesundheit, kommt das Gericht zum Schluss. Das berichtet die Deutsche Tagesschau. Es folgt damit der Argumentation einer 20-jährigen Klägerin. Sie macht die Plattformen für ihre Depressionen und Angstzustände verantwortlich. Das Urteil könnte Signalwirkung haben und weitere Klagen nach sich ziehen. Die beiden verurteilten Tech-Konzerne wollen in Berufung gehen.
Das Basler Strafgericht hat gestern einen Polizisten verurteilt, der bei Polizeikontrollen zwei Asylsuchende verprügelt haben soll.
Wie das Basler Online-Magazin Bajur berichtet, sieht das Gericht den inzwischen freigestellten Polizisten schuldig wegen mehrfacher einfacher Körperverletzung, Gefährdung des Lebens und Amtsmissbrauch. Hintergrund sind zwei Polizeikontrollen im Jahr 2023. Die damals kontrollierten Asylbewerber werfen dem Polizisten vor, sie mit Handfesseln auf dem Rücken in den Polizeiwagen geführt und dort auf sie eingeschlagen zu haben. Außerdem soll er sie gewürgt haben. Das Gericht erachtet diese Vorwürfe als erwiesen und hat den Mann zu 3 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt. Strafmildernd ausgewirkt hat sich, dass Name und Fotos des Polizisten vor dem Prozess veröffentlicht wurden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung will Rekurs einlegen.
Die USA umgehen den Schweizer Zahlungsstopp für das Flugabwehrsystem Patriot.
Das zeigen Recherchen von SRF. Die USA leiten Geld um, das die Schweiz für den Kampfjet F-35 überweist. Dadurch entstehen Lücken beim F-35. Ende Jahr musste das VBS vorzeitig mehrere Dutzend Millionen Franken für den F-35 in die USA überweisen, um diese Lücken zu stopfen. Die Schweiz hat im Herbst die Zahlungen für das Patriot-Flugabwehrsystem gestoppt, dies, weil sich die Lieferung um Jahre verzögert.
In den Kanton Bern.
Die kantonale Finanzkontrolle kritisiert die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion GSI unter Regierungsrat Pierre-Alain Schneck. Wie die Tageszeitung Der Bund berichtet, geht das aus dem Tätigkeitsbericht der Finanzkontrolle hervor. Unter anderem kritisiert die Behörde, dass in der Psychiatrie systematische Datenerhebungen zur Erkennung von Versorgungslücken fehlen würden. Der Kanton kündigt Verbesserungen an.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr. Verantwortlich Noah Biu. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. In der Nacht auf Freitag ist es bewölkt und trocken. Die Temperaturen sinken auf minus 1 Grad. Am Freitag ist es tagsüber teilweise sonnig bei Höchsttemperaturen von 5 Grad. Die Nacht auf Samstag ist sternenklar bei Temperaturen von minus 4 Grad. Am Samstag zeigt sich die Sonne, gegen Abend zieht Regen auf. Nachts könnte es schneien. Dies bei Temperaturen zwischen 7 und 0 Grad. Der Sonntag beginnt mit Schneeregen. Tagsüber ist es bewölkt und trocken. Gegen Montagabend ist mit schwachem Regnen zu rechnen.
Rabe Info.
Man stellt das Fahrrad am Morgen früh extra in der Velostation ab. Am Abend fehlt jede Spur davon. Das ist ärgerlich. Diebstähle kommen in den Berner Velostationen regelmäßig vor. Um dem entgegenzuwirken, will die Stadt die Velostationen mit Videokameras überwachen lassen. Bis vor 3 Jahren war das Standard, doch eine Recherche des Online-Magazins Republik wies darauf hin, dass für die Videoüberwachung die rechtliche Grundlage fehlte. In der Stadt Bern benötigt eine Videoüberwachung in öffentlichen Gebäuden die Zustimmung des Stadtrats. Diese Zustimmung will die Stadt heute vom Parlament einholen. An der geplanten Lösung gibt es aber Kritik. Die demokratischen JuristInnen Bern, DJB, bezeichnen die geplante Videoüberwachung als unverhältnismäßig. Noah Piu wollte von Selma Kuratle aus dem DJB-Vorstand wissen, was daran denn unverhältnismäßig sei.
Für uns unverhältnismäßig ist vor allem die Aufzeichnung außerhalb der Öffnungszeiten. Für uns ergibt es keinen Sinn, warum das neben der Echtzeitüberwachung außerhalb der Öffnungszeiten, die von Velostation zu Velostation divergieren, auch noch eine Aufzeichnung stattfinden soll. Das finden wir unverhältnismäßig, weil es eben nicht geeignet ist, die nötige Prävention zu machen und weil wir finden, dass es eine krasse Überwachung darstellen kann.
Sie tönen es gerade an, Sie sagen, die nötige Prävention bringt die Überwachung nicht. Die Überwachung helfe bei der Aufklärung von Diebstahl, nicht bei der Prävention. Wenn nun aber die Möglichkeit besteht, dass ein Diebstahl dank der Videoüberwachung besser aufgeklärt werden kann, stellt denn das nicht eine größere Hemmschwelle dar für Diebstahl?
Ich denke, das Problem des Diebstahls wird nicht durch die Aufklärung des Einzelfalls gelöst. Das Problem des Diebstahls wird gelöst durch offene, helle Räume, Menschen, die in diesen Räumen sind. Also das heißt, es könnte zum Beispiel ein höheres Sicherheitsdispositiv sein, also Sicherheitspersonal, Menschen, die man anspricht, wenn man etwas Auffälliges sieht. Eine Überwachung an sich löst aus unserer Sicht dieses Problem nicht und ist deshalb ungeeignet.
Sie lehnen die Aufzeichnung einerseits ab und auch diese Echtzeitüberwachung kritisieren Sie. Worum handelt es sich denn bei der Echtzeitüberwachung genau?
Die Echtzeitüberwachung ist das, was wir kennen aus den Filmen. Das ist das Filmen, wenn dem eine Person hinter einem Bildschirm sitzt und schaut. Ich persönlich finde die Echtzeitüberwachung auch deutlich weniger schlimm, weil es sich ja eben nicht um eine irgendwelche Datenansammlung handelt und nicht um eine Aufzeichnung, wo eine Person nicht realisiert, dass im Nachhinein jemand ihre Handlungen beobachten kann. Bei einer Echtzeitüberwachung sehe ich das ähnlich wie bei einem Sicherheitspersonal. Ich glaube, das ist deutlich mehr geeignet, weil man eben sofort reagieren kann. Bei einer Aufzeichnung im Nachhinein ist keine unmittelbare Reaktion mehr möglich. Es handelt sich nur um eine später liegende Handlung. Und deshalb ist es für uns eben, gibt es auch einen Unterschied zwischen dieser Aufzeichnung und dieser Echtzeitüberwachung.
Die Echtzeitüberwachung, mit der könnten Sie sich also noch anfreunden. Gibt es neben grundsätzlich der Frage von Videoüberwachung noch andere Alternativen, die Sie als grundrechts- und datenschutzfreundlicher ansehen?
Ja, eben genau, zum Beispiel dunkle Ecken der Velostationen heller ausleuchten, ein mehr Personal einsetzen. Auch das wird vorgeschlagen vom Astra, dass man eben mehr Sicherheitspersonal einsetzt. Klar ist das mit Kosten verbunden. Dennoch habe ich das Gefühl, dass es eben die unmittelbare Reaktion auf irgendein unanständiges Benehmen oder ein Diebstahl oder was auch immer nun geschehen könnte, wäre mit einer gewissen Unmittelbarkeit dann verbunden. Oder eben einfach grundsätzlich die Belebung von Räumen. Die Velostationen sind öffentliche Räume, sie können auch immer öffentlich sein. Und wenn man diese noch ein bisschen ansprechender gestaltet, eben beleuchtet und belebt, das wäre aus unserer Sicht eine viel grundrechtsfreundlichere Alternative als die Aufzeichnung.
Das war Selma Kuratle, sie ist im Vorstand der Demokratischen JuristInnen Bern.
Rabe Info.
Wie sieht die kantonale Politik der nächsten 4 Jahre aus? Darüber entscheidet die Berner Stimmbevölkerung am Sonntag. Die Stimmberechtigten im Kanton Bern haben die Möglichkeit, die Regierung und das Parlament zu wählen. Bei kantonalen Wahlen liegt die Stimmbeteiligung jeweils ziemlich tief. Weshalb ist das so? Und welche Rolle spielt das Kantonsparlament in der Politiklandschaft überhaupt? Noah Piu ist diesen Fragen auf den Grund gegangen.
Der Große Rat des Kantons Bern. Er ist die Volksvertretung, das Parlament, die gesetzgebende Kraft. Nur, wen vertritt er denn wirklich? Im Kanton Bern ist, wie auf nationaler Ebene, rund 1/4 der Bevölkerung vom Stimm- und Wahlrecht ausgeschlossen. Vom Rest nutzt nur ein Bruchteil dieses Recht.
Hier haben wir in Bern ein Problem, weil lediglich 30% der Stimmberechtigten ihr Wahlrecht wahrnehmen. Also wir wissen nicht ganz genau, ist dieses Abbild im Parlament denn effektiv repräsentativ für die ganze Bevölkerung?
Sagt Politologe Marc Bühlmann. Er ist Direktor des Zentrums Anne Politique Suisse an der Universität Bern. Dass die Wahlbeteiligung bei kantonalen Wahlen so tief liegt, habe nicht etwa damit zu tun, dass die kantonale Politik für die Leute weniger wichtig wäre, sagt Bühlmann.
Wahrscheinlich hat die kantonale Politik sogar noch mehr Einfluss auf unsere Lebenswirklichkeit als die nationale und die lokale Politik.
Bühlmann nennt gleich mehrere Bereiche, in denen kantonale Parlamente wichtige Entscheide fällen. Die Bildungspolitik, die Gesundheitspolitik, die Sicherheitspolitik sowie Infrastrukturprojekte, wie etwa Straßen. Am Einfluss der Politik auf das Leben der BernerInnen kann die tiefe Wahlbeteiligung also nicht liegen. Doch was traut die Bevölkerung dem Parlament überhaupt zu? Welche Rolle kann der Große Rat tatsächlich spielen? Das kantonale Parlament sei im Vergleich zum nationalen tatsächlich schwächer aufgestellt, meint Marc Bühlmann.
Weil die Regierung von der Bevölkerung gewählt wird. Auf nationaler Ebene wird der Bundesrat vom Parlament gewählt. Das heißt, er ist ein bisschen abhängig von der Legislative. Das ist auf kantonaler Ebene nicht so. Also die Exekutive kann sie immer sagen, ja, wir sind ja von der Bevölkerung gewählt.
Das Parlament hat im Kanton also eine weniger starke Kontrollfunktion gegenüber der Regierung. Außerdem ist das Milizsystem auf kantonaler Ebene stärker ausgeprägt. Dadurch erhalte die Verwaltung mehr Macht.
Also ich kann als Milizpolitiker in einem kantonalen Parlament eine gute Idee haben, vielleicht einen Vorstoß lancieren, scheitere dann aber häufig unter Umständen schon an der Verwaltung, die mir dann sagt, nee, das geht nicht so, das können wir nicht so machen.
Das bedeutet aber nicht, dass der Große Rat deswegen weniger wichtig ist, betont Politologe Bühlmann. Die wichtigen Impulse, die Innovationen kommen in der kantonalen Politik vom Parlament aus, erklärt er. Manchmal scheitert Innovation aber bereits im Parlament selber. Im Großen Rat treffen progressive Anliegen von Linken bis Linksliberalen WählerInnen aus den urbanen Zentren und den Agglomerationen auf bürgerliche Sparpolitik. Marc Bühlmann relativiert diese Darstellung aber. Der Gegensatz sei nicht so stark ausgeprägt, wie oft vermutet wird. Der Politologe hat sich dafür alle Abstimmungen des Rates in der letzten Legislatur angeschaut. Dazu zählt er nicht nur Schlussabstimmungen über ganze Gesetze, sondern auch Abstimmungen zu einzelnen Anträgen.
Wenn wir uns das anschauen, dann ist ein Viertel all dieser Abstimmungen fällt einstimmig aus. Also es gibt keine Opposition und mehr als 50% dort fallen die Entscheide so aus, dass weniger als ein Viertel des Grossen Rates, also weniger als 40 Stimmen in der Regel zur Minderheit gehören. Also auch hier haben wir einen großen Kompromiss.
Zum Vergleich, die Fraktionen SP-JUSO und Grüne kommen gemeinsam auf 53 Sitze. Wirklich stark umstritten sind gemäß den Berechnungen von Bühlmann also noch 20% der Abstimmungen. Diese seien wichtig, meint Bühlmann, denn es ist schließlich die Aufgabe des Parlaments, über die Ausgestaltung der Gesetze zu streiten. Und damit es das kann, muss es die Bevölkerung so genau wie möglich abbilden können.
Die kantonalen Wahlen finden am Sonntag statt. Die Stimmabgabe ist bis am Mittag im Wahllokal möglich.
Rabe Info. BKA on Air.
Es ist Donnerstag und wir gehen mit BKA on Air. Die Berner Kulturagenda im Rabe Info. Die Berner Kulturagenda, kurz BKA, ist ein Magazin, das alle zwei Wochen wortwörtlich als verlässliche Agenda rund um Kultur und Kunst erscheint. Viele in Bern blättern bereits durchs Heft oder nutzen die Online-Plattform. Die redaktionelle Leitung des Kulturhefts hat Sue Leuenberger. Und einmal in der Woche, immer Donnerstag, ist sie im Rabe Info zu Gast. Sue erzählt uns von den Gesprächen hinter den Kulissen und einmal im Monat bringt sie eine Bildbetrachtung mit. Schön bist du da, Sue. Wie geht es dir denn heute?
Ja, hallo Ursi. Es geht mir eigentlich immer gut, wenn ich hier bei euch im Studio sein kann. Aber wenn ich ehrlich sein kann, komme ich auch ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl hier rein und das hat nicht nur mit der Temperatur Sturz zu tun, sondern ich habe mich auch kulturell in den letzten Tagen in die Abgründe des Menschseins begeben.
Du sagst, dir ist mulmig, wie das, Sue?
Ja, Ursi, kennst du den Roman Trophäe der belgischen Autorin Rhea Schoeters?
Erzähl mir mehr, ist das schwerer Stoff?
In der Tat, schwerer Stoff ist das schon. Das Buch erschien 2024 und sorgte auch sofort für Kontroversen. Es geht darin nämlich um einen Wall Street Broker, der in seiner Freizeit Großwild jagt. Er blättert unanständige Summen von Geld hin, um in Afrika Trophäen zu sammeln. Einen Elefanten, einen Büffel, einen Leoparden und einen Löwen hat er schon erlegt. Und nun fehlt ihm eigentlich nur noch das Nashorn. Doch das schnappen ihm Wilderer weg. Und so kriegt dieser Hunter White, wie er heißt im Stück, klingender Name, erzählt schon viel, der bekommt ein absolut ungeheuerliches Angebot. Du ahnst es, Ursi.
Soll ich raten, geht es darum, einen Menschen zu jagen?
Genau, darum geht es.
Das ist widerlich.
Das ist absolut widerlich und ich hatte ehrlich gesagt auch lange Zeit ziemliche Widerstände, als das Buch rauskam, es in die Hand zu nehmen. Ich habe es nun aber doch getan.
Ja, was hat dich denn dazu bewogen?
Die Erzählung Trophäe kommt in die Widmarhallen als Theaterfassung auf die Bühne und das hat mich interessiert. Und einen kleinen Vorgeschmack aus den Proben haben wir da bereits im Hintergrund gehört. Roger von Tobel inszeniert die preisgekrönte Groteske als Abgesang auf die Herrschaft des weißen Mannes. Es geht darin also um Neokolonialismus, Rassismus, toxische Männlichkeit und kapitalistischen Exzess. Und das Spezielle daran, von Tobel besetzt die Figur dieses ultramännlichen Hunter White mit drei Frauen.
Okay, das kam jetzt unerwartet, aber interessant. Funktioniert das?
Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt und ich habe mich am Rande der Proben mit Schauspielerin Patricia Giokowska getroffen. Sie ist eine der drei Frauen, die in die Figur dieses Hunter White schlüpfen wird. Mit dem Geschlechtertausch nähere man sich der Figur Hunter White aus einer gewissen Distanz und von verschiedenen Blickwinkeln, meint die Schauspielerin dazu. Giukowska sprach von einer Art kollektivem Bewusstsein, das sich mit dieser dreifachen Besetzung entfalte.
Überzeugt dich das?
Naja, ob es dann auf der Bühne funktioniert, das wird sich zeigen müssen natürlich. Das Stück ist ja noch nicht, hat noch keine Premiere gehabt, aber mutig finde ich das allemal.
Ja, hören wir doch mal rein.
Die beiden Männer denken an die morgige Jagd. Hunter hat sich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt wie jetzt.
Sein ganzer Körper sehnt den Augenblick herbei, in dem er Auge in Auge mit einem der gefährlichsten Tiere der Wildnis stehen wird.
Sich vollkommen darüber im Klaren, mit einer winzigen Bewegung seines Fingers das Leben des Kolosses beenden zu können.
Des letzten, nahezu prähistorischen Wesens.
Und in dem Wissen, dass all diese Kraft folglich seinem Willen unterworfen ist. Denn nur er, Hunter, und niemand anderes steht ganz oben in der Nahrungskette.
Ich habe Patricia Giukowska gefragt, was der Reiz für sie war, sich auf diesen Hunter White und die Inszenierung von Roger von Tobel einzulassen. Sie selbst nennt es ein Wagnis.
Oder ich dachte, dieses Wagnis würde ich gerne mit ihm eingehen und wir wissen natürlich genau, was wir da anfassen, dass das sehr kontrovers ist. Aber genau das ist ja dann das Interessante in der Arbeit, sozusagen so eine Figur. Also das Buch selbst ist ja letztendlich eine Parabel und dass wir sozusagen einen Kern offenlegen, also eben von einer weißen westlichen Dekadenz, ne? Also die Themen sind Macht, Schuld, Verstrickung, kompletter Verlust des moralischen Kompasses.
Ein kompletter Verlust des moralischen Kompasses.
Genau. Und ich habe dann mit der Schauspielerin Patricia Giukowska auch darüber geredet, wie es eigentlich ist, in diese Rolle des Monsters zu schlüpfen und darin wirklich zu bleiben, also bis zum bitteren Ende. Es war ein sehr beeindruckendes Gespräch, in dem es über die Abgründe des Menschlichen ging, die Psychologie des Bösen, aber auch um den Reiz auf der Bühne, aber auch für das Publikum.
Was für ein Frevel. Also diese Anmaßung des Menschen, diese Maßlosigkeit und Anmaßung. Und anmaßend ist auch der Raum, das Bühnenbild, weil es ist wie die Büchse der Pandora, die einmal aufgemacht sich, also alles das, was in ihr enthalten ist, entfesselt und entfacht und es nimmt seinen Lauf und es endet nicht gut.
Es endet nicht gut. So würdest du dir das Stück selbst antun?
Unbedingt, also nach all den Proben oder auch den Gesprächen, die ich geführt habe, nur schon, weil mich die Tiefe und die Waghalsigkeit der Schauspielerin fasziniert, in dieses Herz der Finsternis hinabzugehen. Und was mich auch reizt, ist, im Gespräch ging es auch darum, was die Figur dieses Hunter White eigentlich mit uns selbst zu tun hat. Giukowska sieht Hunter White als eine Figur, die uns auf unsere eigenen dunklen Flecken und Widersprüche verweist.
Also im Grunde genommen ist der Versuch auf der Bühne, die Zuschauenden auch dazu zu verführen, in diese Falle zu tappen und sich selbst darin zu spiegeln. Oder eben, wenn wir das mal so mal klein anfangen, sein eigenes Denken zu reflektieren zu diesen Themen, Das heißt ja nicht gleich, dass man jemanden umbringt.
Das Stück stellt uns also eine Falle und es lädt uns ein, hineinzutappen.
Wir sind die Spielmacherin. Wir treffen die Entscheidungen. Und wir erzählen gemeinsam die Geschichte, euch die Geschichte von Hunter White.
Vielen Dank, Sue, hast du uns auf diese Exkursion ins Herz der Finsternis mitgenommen.
Ja, vielen Dank, seid ihr mir da alle hinuntergefolgt.
Die ganze Vorschau zu Patricia Tschiukowska und dem Stück Trophäe könnt ihr in der aktuellen BKA nachlesen. Das Stück Trophäe feiert diesen Samstag, den 28.03. um 19.30 Uhr in den Widmerhallen Premiere. Die Vorstellung ist ausverkauft. Weitere Vorstellungen gibt es bis am 26. Juni.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 26. März. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Sue Leuenberger und Noah Piu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.